Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit eurem Vorlogen Paul. Wir haben heute den 26.08. und dies ist die Folge 32. Ja, es ist jetzt schon fast 4 Wochen her, wo wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Und natürlich ist viel passiert seitdem und es gab unzählige Vogelgeschichten. Unzählige Vogelalarmgeschichten. Und lasst mich euch doch kurz ein Update geben, was bei uns aktuell auf dem Hof los ist. Ich würde sagen, der omnipräsenteste Vogel auf unserem Hof gerade ist der Neuntöter, der mit seinen schon flüggen Jungen den Platz bevölkert und die Jungen so lautstark betteln und immer noch gefüttert werden von den Altvögeln, die gerade allerhand zu tun haben, dass sie nicht überhörbar sind. Und es klingt wirklich sehr gestresst, gerade dieser Bettelruf der Jungvögel klingt richtig leidend, sodass wir beim letzten Wochenende meine große Tochter Zeit investiert hat, um zu gucken, was ist denn dieser große Alarm? Oder besser gesagt, was stresst diese Vögel so, um dann letztendlich eine gierige Bettelfutterszene zu beobachten, ohne einen weiteren Fremdauslöser dabei. Und dazu noch dieses Theater, dieses Schauspiel, wenn der Neuntöter auf einem Ast sitzt und aufgeregt ist und seinen Schwanz wie verrückt von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts hin und her schmeißt. Und wir haben mindestens 3 oder sogar 4 Stellen auf dem Platz, wo dieses Spektakel tagtäglich, eigentlich fast den ganzen Tag lang zu beobachten ist. Und auch der Neuntöter ist ja einer der Vögel, der als letztes hier bei uns ankommt. Das heißt dementsprechend auch als letztes seine Brut beginnt und wir jetzt noch mittendrin sind und Brutgeschehen beobachten können, wobei alle anderen Vögel schon so gut wie durch sind mit allem. Selbst unsere Schwalben, die teilweise die 3 Bruten hingelegt haben in diesem Sommer, sammeln sich gerade jeden Morgen und es wird langsam, aber sicher auch stiller um die Scheunen, weil der Zuwachs in der Schwalbenpopulation, den übers Jahr zu beobachten, ist immer wieder spannend und freudig, weil am Anfang sieht man so eine Handvoll Schwalben. Wenn die Rauchschwalben da sind, dann sind es 2, 3 Handvoll. Wenn die Mehlschwalben dazukommen, wenn die erste Brut raus ist, verdoppelt sich das Ganze und nach der dritten Brut, könnt ihr euch sicherlich selber ausrechnen, es sind die Scheunendächer teilweise voll mit Schwalben. Dementsprechend viele Jungschwalben auch unterwegs, die manchmal auf dem Boden sitzen, um Luft zu holen oder besser gesagt, um wieder zu Kräften zu kommen, weil der Vogelflug unglaublich viel Energie beansprucht. Und dann entspanntes Ausruhen bei uns auf der Telefonleitung, wo sie laut, schwatzend und auch schimpfend, ja, nebeneinander sitzen und animiert werden von den Altvögeln, doch sich aufzubewegen in die Luft, um zu üben, zu üben, zu üben für den langen Vogelzug, der ihnen bald bevorsteht, denn die, so wirkt es, machen sich tagtäglich immer mehr fertig, um bald abzureisen und dann unseren Hof wieder zu verlassen. Dann heißt es für uns, die Scheune wieder sauber machen und die kackfreie Zeit in der Scheune zu genießen. Auf der anderen Seite werden wir die Schwalben aber sehr vermissen, weil die den Himmel einfach voll machen mit Vogelgeräuschen, mit Vogelgezwitscher und mit akrobatischen Flugkünsten. Und dazu kommt noch im Augenblick bei uns tagtäglich zu beobachten, dass diese ganzen Jungschwalben natürlich leichte Beute sind für Jäger aus der Luft. Und einer, der sich bei uns fast täglich zeigt, ist der Sperber, der laut angezeigt wird von den Schwalben oder von anderen Vögeln, je nachdem, wer ihn zuerst entdeckt und der immer wieder seine Kunststücke probiert, der mir vor einer Woche knapp bei einem Teamtreffen saßen wir bei unserem wilden Esel. Das ist so ein bisschen versteckt und man sieht ihn, kann den Hof von dort aus nicht so gut einsehen. Und wir hören wieder diesen typischen Schwalbenalarm, wo die Schwalben rufen, Sperber in der Luft, Sperber in der Luft, Sperber im Angriff. Und ich springe auf von meinem Sessel und will gerade durch so ein kleines Türchen gehen, um einen Blick auf den Hof zu bekommen. Und in dem Augenblick kommt das Sperberweibchen angeschossen und kann gerade noch so genau vor mir senkrecht nach oben gehen, um mir auszuweichen, und wäre mir fast direkt ins Gesicht geflogen. Also waghalsige, halsbrecherische Flugmanöver, die Sperber dort vor hinlegt. Und einer unserer Teilnehmer hat sogar an einem Nachmittag mal beide beobachtet. Also mir kommt es gerade so vor, dass die einfach extrem am Abschöpfen sind und mitnehmen können, was sie mitnehmen können, bevor diese leichte Beute dann sich auf den Flug nach Afrika macht. Und dann ein mega präsenter Vogel ist auch noch der Waldkauz. Ich weiß nicht, ob der in den letzten Jahren auch so präsent war, sodass die direkt vor unserem Haus sitzen. Und interessanterweise höre ich das auch von anderen Leuten, die im Forum schreiben oder mir Mails schreiben, dass ganz viele Eulen da sind. Was für mich natürlich eine logische Schlussfolgerung ist. Wir haben zwei trockene Sommer hinter uns mit extremem Mäusenüberschuss. Überall, ich sehe tagtäglich Mäuse, also den Mäusen geht es gerade tierisch gut. Und wenn es den Mäusen gut geht, die Nahrungsgrundlage für so viele andere sind, geht es den Eulen wahrscheinlich auch gut. Jedenfalls sind die tagtäglich zu hören, am Abend, teilweise auch schon am Tag. Und immer noch interessanterweise im Familienverband unterwegs. Also ich habe mal gelesen, dass die Waldkäuze zu den Eulen gehören, wo die Jungvögel am allerlängsten mit den Alttieren mitreisen. Aber dass das so lange sich in den Sommer reinzieht, dafür müsste ich meine Unterlagen nochmal durchforsten, was ich in den letzten Jahren da notiert habe. Auf jeden Fall überrascht es mich, wie omnipräsent dieser Vogel hier gerade bei uns auf dem Platz ist. Und ein weiterer Vogel, der nur noch sehr heimlich zu hören ist, aber er ist noch da, obwohl er schon lange nicht mehr singt, ist die Nachtigall. Wir haben gestern gerade die Nachtigall bei uns noch am wilden Esel durchs Geäst huschen sehen. Und sie ist hauptsächlich noch an ihrem Kontaktruf oder den sie auch manchmal als Warnruf nutzt, zu hören. Das ist so ein lauter, heller, klarer Pfeifton. Und dann streut sie ab und zu mal so ein Schnarren rein, wie so ein, wir haben das glaube ich schon mal beschrieben, wie ein Frosch, wo so ein Loch vorne im Maul ist, da steckt so ein kleiner Holzklöppel drin, dann kann man diese Kröten, Frosch, Figuren aus Holz vor sich hinstellen oder in die Hand nehmen, und oben auf dem Rücken ist so ein Kamm reingesägt, und dann nimmt man den Holzklöppel und fährt oben mit diesem Holzklöppel über diesen Kamm rüber. Und das gepaart mit dem lauten Pfeifen müsste man auch noch in Berlin oder in den Städten, da wo Brachflächen sind oder viel Geheck, müsste man auch noch diese Rufe deutlich hören können. Und mein Gefühl ist, dass sie auch da die Reviere sich aufgelöst haben und Nachtigallen sich schon sammeln und auch bereit machen für den großen Flug, der ihnen bevorsteht, und die lange Reise. Jemand, der schon unterwegs ist, jedenfalls überhaupt nicht mehr zu hören und auch lange nicht mehr gesehen wurde bei uns, ist der Kuckuck und der Pirol. Der Pirol, der bis vor 3 Wochen noch total präsent war, auch bei uns am Platz, ist hier überhaupt nicht mehr zu hören. Und auch in den Monokulturen in der Kiefer, die er so liebt, in der er sein Nest oben reinspinnt, wo er mega präsent war, gerade in der heißen Sommerzeit, wo kein anderer Vogel zu hören war, war zumindest irgendwo Geräusche des Pirols zu vernehmen, vor allem von den Jungvögeln, die ja auch in Familienverbänden dann wie so in so einer Jugendgang durchs Geäst huschen, im Augenblick hören wir bei uns nichts. Vielleicht sind noch einige Individuen da, aber mein Gefühl ist, dass die ersten sich schon auf den Weg gemacht haben. Und andere Vögel wiederum werden wieder präsenter, weil eine Frage, die mich so stark wie in den letzten Sommern vorher noch nicht beschäftigt hat, ist, wenn wir bei den Schwalben, das ja so leicht zu beobachten ist, eine Verdreifachung quasi der Individuenanzahl feststellen. Und eine Verdreifachung ist ja noch relativ niedrig gerechnet, wenn man sagt, pro Elterntier drei neue Schwalben, obwohl die mindestens drei, vier im Nest haben pro Brut. Nun werden aber viele Schwalben gefangen, einige schaffen es nicht. Also die Sterbensrate bei den Jungvögeln ist extrem hoch. Ich habe mal sowas von 80% gelesen. Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren sollte, aber auf jeden Fall sterben viele, viele Jungvögel im ersten Jahr und dann nochmal sehr viele im zweiten Jahr. Und die es dann darüber hinaus geschafft haben, können dann wirklich erwachsen, alt und weise werden. Aber faszinierend ist doch immer wieder diese Stille im Sommer gewesen, wo auch optisch wenig Vögel präsent sind um einen herum. Und ich mich dann frage, Moment mal, also eigentlich müssten es doch mindestens dreimal so viel sein wie im Frühjahr, wo so viele Vögel sichtbar waren und jetzt plötzlich nichts mehr. Und eine Lösung dieses Rätsels, die liegt auf der Hand, nämlich die lautet die Mauser. Die Mauser ist das Wechseln des Federkleids, wo es verschiedene Mauserzyklen gibt bei den Vögeln und da es auch nochmal große, große Unterschiede gibt zwischen größeren Vögeln, kleineren Vögeln, Wasservögeln, Greifvögeln. Und bei den Singvögeln auf jeden Fall ist es so, dass sie sich zweimal im Jahr mausern, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und eine Komplettmauser jetzt durchführen, die Jungvögel ihr erstes Federkleid wechseln und in das Erwachsenenkleid, in ihr adultes Federkleid wechseln. Das heißt, im Augenblick finden wir in verschiedenen Zyklen, lassen alle Vögel da draußen Federn fallen. Und Federlesen ist doch ein spannendes Thema, auch in der stillen Zeit, wo jetzt die Aktivität gerade nicht so extrem hoch ist, wie wir es im Frühjahr erlebt haben. Ein wunderbares Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Denn der Wald liegt voller Federn. Also es ist auffällig ab Juli, wie viel Federn zu finden sind im Wald. Und als wir war das vor 2 oder 3 Wochen, also kurz nach dem letzten Podcast unterwegs waren mit den Jugendscouts, waren unsere Rucksäcke tagtäglich mehr geschmückt mit den schönsten und verschiedensten kleinen und großen Schwungfedern. Und dieses Thema war bei uns in der Woche auf jeden Fall sehr präsent. Wir haben uns viel über Federn unterhalten. Es kamen viele Fragen auch. Ah, wo gehört diese Feder hin? Und natürlich immer die erste Frage, obwohl bei den Jugendscouts viele Fortgeschrittene dabei sind und es nicht mehr so häufig vorkommt. Aber oft ist die allererste Frage natürlich, wenn mir jemand eine Feder in die Hand drückt und sagt, hey, von welchem Vogel ist denn diese Feder? Und bevor man diese Frage eigentlich beantworten kann, muss man erstmal lernen, wo am Vogel gehört diese Feder hin. Und dann habe ich es mit der Bestimmung auch viel einfacher, weil ich kann bestimmte Größen ausschließen, wenn ich weiß, ah, das ist eine Handschwinge und keine Brustfeder, jetzt mal ganz übertrieben, oder keine Deckfeder, die manchmal auch Ähnlichkeiten aufweisen können. Das heißt, der Vogel, wenn es eine Deckfeder ist, ist viel, viel größer, als wenn ich annehmen würde, es wäre eine Handschwinge. Eine Handschwinge sind die Handschwingen und die Armschwingen und die Steuerfedern sind die größten Federn und längsten Federn und breitesten Federn am Vogel. Und das Großgefieder und die anderen Federn sind eher Deckfedern oder Bauchfedern, Rückenfedern, Scheitelfedern. Die können sehr, sehr klein sein und gehören zum Kleingefieder. Und bevor wir in die Federbestimmung einsteigen oder besser gesagt in die Geschichten der Federn, also was kann mir eine Feder über einen Vogel sagen? Weil letztendlich können wir Federn ähnlich betrachten wie Füße von Tieren, die auch sehr viel über über ihre evolutionäre Entwicklung, über ihre Lebensweisen, über ihre Verhaltensweisen, also über ihre Art und ihr eigentliches Wesen aussagen. Genau das Gleiche können die Federn für uns bei den Vögeln tun. Und wir können viel über die Federn erfahren, noch über das Leben der Vögel und mehr von ihrem Wesen erfassen und verstehen. Und wir hatten uns ja anfangs auch damit beschäftigt, dass wenn wir uns mit Vogelsprache beschäftigen und diese Sprache der Natur verstehen wollen, dann kommen wir nicht ohnehin die verschiedenen Buchstaben dieser Sprache oder die verschiedenen Laute dieser Sprache zu verstehen. Und die zeichnen sich ab in verschiedenen Vogelarten. Und die Laute funktionieren ja, die Sprache funktioniert ja nach Stimmung. Also ich muss eine Stimmung erfassen können. Und um eine Stimmung wirklich realistisch interpretieren zu können, muss ich natürlich die Wesensart der unterschiedlichen, nicht unbedingt Arten, aber zumindest der unterschiedlichen Familien erfassen können. Und da können es die Federn auch eine weitere Tür öffnen und einen weiteren Einstieg geben in die wunderbare Welt der Vögel. Bevor wir in so theoretisches Wissen oder in Beschreibung von Federn einsteigen, möchte ich eine Geschichte teilen, wie ich eine ganz besondere Feder gefunden habe. Und zwar bin ich vor vielen Jahren, ich war Anfang der 20er, in die Alpen gereist, in die Steiermark, in die österreichischen Alpen und bin eine Wanderroute alleine in den Alpen gegangen, die ich als Kind mit meinem Vater und meinem Bruder gelaufen bin. Es war so eine Erinnerung und eine Suche nach Einsamkeit und Natur dort oben. Und hatte einen ziemlich schweren Rucksack hinten drauf, wo ich bin zu einer Zeit unterwegs gewesen, wo ich noch viel mehr und Unnötiges mitnehmen musste, um mich sicher zu fühlen. Und weiß noch ganz genau, ich habe mir am Anfang dieser Reise habe ich einen Wunsch ausgesprochen, bevor ich in die Berge rein bin. Neben dem, dass ich um Schutz und Segen gebeten habe, weil allein in den Alpen unterwegs zu sein, ist auch nicht ganz ohne, habe ich mir gewünscht, eine Feder vom Steinadler zu finden. Ich wusste, da gibt es Steinadler und wir hatten dort auch Steinadler mal gesehen. Und ich finde die sehr faszinierend, diese Flugkünstler, Herr König der Lüfte. Und hab mir eine Steinadlerfeder gewünscht. Und nun in der ganzen Woche, da ich diesen schweren Rucksack hatte, da ich auch unsicher war, wo es nun lang ginge, da ich allein unterwegs war, keine Risiken eingehen wollte, habe ich es nicht geschafft, mich in dieser Woche weit abseits der Wege aufzuhalten. Hinzu kam noch sehr hartes Wetter, was ich hatte. Ich hatte viel Regen und eigentlich 4 Tage lang Nebel, in dem ich lang gelaufen bin. Also von wegen schöne Aussicht von den Alpen und so weiter war bei der Tour nicht so. Und deswegen musste ich nach einer Woche ziemlich durchnässt und fertig und auch etwas überfrüht absteigen, weil ich aus dieser Wetterfront raus musste und dementsprechend auch ohne Feder. Und es war ein Jahr später, als ich mit einem guten Freund von mir wir haben so eine Europa-Rundreise gemacht, per Daumen, also wir sind getrennt und waren an verschiedensten Orten und hatten verschiedene Zeiträume, wo wir keine Ziele hatten, sondern eher geschaut haben, wo es uns hintreibt. Und da waren wir wieder in der Nähe von der Steiermark und ich habe zu Sascha gesagt, hey komm, lass uns doch da diese Bergtour nochmal fortführen, wo ich im letzten Jahr früher absteigen musste. Hast du Lust, mit mir in die Berge zu fahren, ein paar Tage? Und er hatte große Lust und wir sind dorthin gereist. Und ich erinnere mich noch, wir sind damals schon mit einer Feder gereist. Die haben wir zum Trampen benutzt. Es war eine große, schöne Schwanfeder, die wir irgendwo gefunden hatten auf unserer Reise. Und die haben wir sehr vorsichtig behandelt und die hatten wir immer mit. Die war sowas wie unser treuer Begleiter. Und an dem Tag, wo wir am Fuße der Berge ankamen, haben wir diese Schwanfeder verloren. Und es war wirklich ein Verlust von uns, weil es war wie so ein Talisman, den wir bei hatten, der uns verbunden hat, weil wir gemeinsam Abenteuer und Geschichten erlebt haben und diese Feder immer mit dabei war. So, nun stehen wir am Fuße dieser Berge und beginnen den Aufstieg. Und erstens waren wir nun zu zweit unterwegs und ich habe mich sicherer gefühlt, auch mal abseits der Wege unterwegs zu sein. Und zweitens war mein Rucksack lange nicht mehr so schwer. Wir hatten auch nicht vor, eine ganze Woche drin zu bleiben, sondern nur 2, 3 Tage. Entschuldigung. Ich war also beweglicher und agiler. Und wir stiegen auf und so ein Aufstieg ist ja echt kräftezehrend, vor allem wenn man dann off-trail geht, also abseits der Wege. Und ich hatte aber tierischen Spaß. Mein Sternzeichen ist Steinbock und ich habe mich sehr stark mit dem Steinbock verbunden gefühlt, da diese Geröllfelder hochkraxelnd und merke innerlich so ein Sog. Also, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man auf Wanderung ist oder schwere körperliche Herausforderungen gegenübergestellt ist. Da gibt es Phasen, wo man so einen richtigen Energieschub kriegt. Und in so einer Phase befand ich mich und bin dem gefolgt und bin gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und Sascha hat ein anderes Tempo gewählt, war weit hinter mir. So, ich hatte so 200, 300 Meter Vorsprung. Und plötzlich zog es mich so rechts, das weiß ich noch sehr genau, über so ein Schneefeld rüber. Und ich bin vorsichtig vorsichtig so ein Schneefeld gequert und komme dann wieder auf so ein großes Geröllfeld, wo man hier und da so kleine Klettereinlagen hinlegen musste und kletter über diese Steine und plötzlich liegt vor mir, wie hingelegt, eine riesige Feder. Also jetzt der Geschichtenerzähler würde sagen, Unterarm lang mit Hand, aber das ist ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall richtig groß. Ja, man konnte die unten mit der ganzen Hand umfassen. Die Außenfahne und die Innenfahne waren fast gleich breit, die war relativ gerade. Und sie war braun gefärbt unten von der Basis hin, über zwei Drittel war braun und oben das letzte Drittel oder vielleicht auch nur ein Viertel war so schmutzig weiß und die war auch sehr abgenutzt oben, die Feder. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Augenblick. Wo ich diese Feder da liegen hab sehen und sie erstmal gar nicht angefasst hat. Es war wie so eine Freudenwelle, die durch meinen ganzen Körper ging und es war echt so ein Déjà-vu nach dem anderen oder ein Zahnrädchen klackern nach dem anderen in meinem Hirn, weil ich habe mich in dem Augenblick zurückerinnert gefühlt an die Reise im letzten Jahr und an meinen Wunsch, denn als wir in die Alpen fuhren, hatte ich diesen Wunsch total verdrängt und total vergessen. Ich hatte vergessen, dass ich mir vor einem Jahr davor eine Adlerfeder gewünscht habe. Und war nun überhaupt nicht mit diesem Ziel, eine Feder zu finden, unterwegs. Aber diese Intention, diese Absicht von mir, die war immer noch da draußen, die waberte immer noch zwischen diesen Bergwipfeln, jetzt schon seit einem Jahr da oben rum. Und in dem Augenblick wurde mir das so klar. Ja? Es war wie so ein Klick, jemand macht den Lichtschalter an, es macht so Gitschunk und gleichzeitig gab es so einen richtigen Energieschub in meinem ganzen Körper. Und ich habe dann vorsichtig diese Feder aufgenommen und die lag wirklich so leicht hin, dass wenn eine Windböe kam, die Feder auch bewegt wurde, es hätte nicht viel gebraucht, ein größerer Windstoß hätte die Feder genommen und in dem Geröllfeld verschwinden lassen. Also die kann nicht wirklich lange da gelegen haben. Und ich habe die Feder dann aufgenommen und in der Hand gehalten, mich umgedreht zu Sascha und einen lauten Schrei abgelassen, um meiner Freude kundzutun und habe dann auf ihn gewartet und wir beide. Er hat es abbekommen, diesen Freudenenergieschub und wir beide hatten dadurch nochmal einen schönen Push. Es war wie so ein Energieriegel, der uns dann die letzten Meter bis auf den Pass hochgetrieben hat, wo wir dann unser Nachtlager aufgeschlagen haben. Und die Feder hat sozusagen die Schwanfeder abgelöst. Es war wie so ein Platzhalter. Die Schwanfeder, sowas wie so eine energetische Vorbereitung für diesen wunderbaren Fund. Wenn man jetzt da mal bedeutungsschwanger noch mehr Spirit reinlegen will, als einfach nur einen banalen Federfund. Für mich war das ein sehr besonderes Erlebnis. Ich habe die Feder heute auch noch, seit vielen, vielen Jahren. Ich habe die mal so ein bisschen geschmückt und unten so einen Griff rangemacht und verziert, weil die Feder für mich wirklich eine große Bedeutung hat. Und inzwischen ist sie durch die viele Benutzung, sieht sie noch abgenutzter aus als damals schon, denn es handelte sich um eine Mauserfeder. Das heißt, der Vogel flog noch irgendwo rum und hat eine seiner Steuerfedern gewechselt. Und vielleicht war diese Feder auch sowas wie der Anfang für die Begeisterung, die in mir gewachsen ist für die Federn. Am Anfang waren es bei mir die großen Federn und einfach nur Federn zu sammeln, in Sträußen irgendwo auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Und später kamen dann kleinere Federn dazu, aber immer noch nur Großgefieder, also Federn, die ich leicht erkennen konnte oder die man relativ leicht bestimmen konnte. Und im Laufe der Jahre kam dann ein genaueres Hinschauen, ein tieferes Eintauchen hinzu, auch angepasst. Regt durch so wissenschaftliche Arbeit mit Federn, wo quasi Vögel, ganze Vögel aufgeklebt werden, aber ohne Fleisch, ohne Flügel, nur anhand der Federn. Also die Federn werden entnommen, dem toten Vogel, und sie werden dann in der richtigen Reihenfolge aufgeklebt, um viele Sachen zu lernen oder vor allem auch den Federaufbau oder den Aufbau eines Vogels besser zu verstehen. Und dazu gehörte dann das Kleingefieder. Das hat sich so über die Jahre entwickelt und inzwischen habe ich eine ziemlich große Federsammlung angelegt und es hat sich sowas wie so eine interne Tauschbörse auch entwickelt. Also mal, ich denke da sofort an meine liebe Freundin Annette. Wir haben sowas wie so ein interner Wettbewerb hat sich da angebahnt und es gab Zeiten, da hat sie mich über Längen überholt, hat angefangen, ihre Federn aufzukleben und schön zu gestalten und interessante Informationen zu den Federn dazu zu schreiben oder über die Vögel. Und dann haben wir teilweise ausgetauscht oder uns unsere neuesten Funde präsentiert. Dann habe ich angefangen, eine neue Ordnung und ein ganz klares System da mal reinzubringen. Und ich meine, dass ich jetzt eigentlich die Nase vorhab in der Federsammlung, aber wenn wir jetzt Annette fragen würden, würde sie es wahrscheinlich anders sehen. Und es geht da auch gar nicht bei uns beiden so wirklich um den Wettbewerb, wer ist jetzt besser oder so. Ich meine, mit 40 ist man irgendwann aus dieser Phase raus. Aber es geht darum, sich gegenseitig einfach mit seiner Leidenschaft anzustecken und sich anzuheizen und sich eher drüber zu freuen. Und die seltensten Funde tauschen wir aus, denn das Tolle ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Todfund hat oder einen Todfund auch gebracht bekommt, inzwischen bringen uns auch viele Leute ihre Vögel, weil die wissen, wir können damit was anfangen, hat so ein Vogel ja zwei Seiten, die im weitestgehenden identisch aufgebaut sind. Sprich, der Vogel hat unten 12 Schwanzfedern, wo 6 auf der linken Seite und 6 auf der rechten Seite liegen. Und so ein Singvogel hat 9 Armschwingen und 9 Handschwingen. Wenn wir jetzt mal die erste kleine, mini-reduzierte Zehnte da rauslassen. Und das kann man wunderbar teilen. Irgendwann fängt man an, Platz zu sparen, klebt nicht mehr den ganzen Vogel auf, sondern nur noch eine Hälfte. Und so befruchten wir uns gegenseitig. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, wenn Annette hier zu mir kommt, bringt sie ihre neuesten Schätze mit und dann beginnt ein intensiver, hart umkämpftes Tauschgeschehen. Aber vor allem auch eine Freude über diese faszinierende Vielfalt und Schönheit auch, die hinter diesem Thema liegt. Ja, und so das Interessante auch noch, finde ich, wenn man Federn grundsätzlich ein bisschen versteht, ist der grundlegende Aufbau sehr ähnlich. Also wir können den Zaunkönig nehmen oder sogar ein Wintergoldhähnchen, also unsere kleinste Vogelart in Mitteleuropa, mit so einer Handschwinge, die kürzer ist als, also die längste Feder am ganzen Vogel ist kürzer als unser kleiner Finger. Also winzige, winzige kleine Schwingen. Und dann vergleichen mit einer Großtrappe, mit einer Riesengroßtrappe, wie wir sie in der Kalahari gesehen haben. Die sind nochmal einen kleinen Tacken größer als unsere Großtrappen hier in Brandenburg. Wo, jetzt kann ich es wirklich sagen, Armlänge, mein Arm, also ich bin ein großer Mensch, mein Arm, also richtig groß, über 60 cm lange Handschwinge. Und trotzdem gibt es Ähnlichkeiten und gibt es Gemeinsamkeiten im Aufbau dieser Federn. Und die wollen wir in den nächsten Podcasts uns mal ein bisschen genauer zur Gemüte ziehen. Man kann die auch sehr genau beschreiben, sodass ihr mit euren Federn vielleicht ein bisschen mehr anfangen könnt oder mehr Geschichten aus euren Federn herausziehen könnt, als sich einfach nur zu freuen über die Schönheit oder sich Fragen zu stellen, wer ist das? Weil in so einer Feder stecken oft oder manchmal mehr Informationen auch drin, als nur die einzelne Artbestimmung, Arterkenntnis. Ja. Und ich blicke gerade hier auf ein breites, ausgebreitetes Federsortiment. Ich habe mal so Spezialfedern auf einzelne Seiten raufgeklebt, die ich gefunden habe, und ich schaue hier auf die sehr speziell geformten Federn der, ich habe sie genannt, die Schnellen von den Falken und Mauersegler und Schwalben, die wirklich sehr, sehr schlanke, dünne Federn haben, die dafür stehen, wofür die Handschwingen auch da sind, die Handschwingen, die dem Vogel Geschwindigkeit geben. Und wenn wir uns eine Schwinge anschauen, also einen Flügel anschauen, ist er in verschiedene Segmente unterteilt. Und wir schauen mal jetzt nur auf zwei Unterteilungen im Flügel. Und das könnt ihr ganz leicht sehen, wenn ihr euch ein Vogelbuch nehmt und es aufklappt und dann aufgeklappter Flügel zu sehen ist, von einer Ente, von einem Bussard, von einem Singvogel, ganz egal eigentlich welcher Vogel. Wenn ihr da genau hinschaut, seht ihr in der Mitte oder je nachdem, was es für ein Vogel ist, mehr im vorderen Teil, einen Knick im Flügel. Und ihr seht, dass da eine Federnart anders gebogen ist als die anderen. Und diese Handschwingen sind die vorne, die quasi mit unserer Hand vergleichbar wären, die sich um einen Punkt so herum drehen. Und die Armschwingen sind im hinteren Teil des Flügels, die zum Körper hingehen. Und diese Handschwingen, die geben dem Vogel Geschwindigkeit. Die tragen den Vogel nicht, sondern mit den Handschwingen führt er Flugmanöver aus und vor allem gibt er damit richtig Gas. Und das Gegenteil der Fall ist mit den Armschwingen, die eher so eine tragende Funktion haben. Also wenn der Vogel gleitet, gleitet er natürlich auf der gesamten Schwinge. Aber dieses tragende Element, das, was richtig wie eine Tragfläche wirkt hinten, ist am breitesten. Die Federn sind auch ein bisschen weicher als die Handschwingen, aber vor allem auch haben sie eine breite Außenfahne und eine breite Innenfahne. Und geben dem Vogel, wenn er die Flügel ausbreitet, Sicherheit und gerade in diesen Gleitphasen und Flugphasen, vor allem auch bei Langstreckenziehern oder großen Vögeln, sind das die Feder, die den, sind diese Federn, die haben eine sehr stark tragende Funktion am Vogel direkt. Und dann haben wir noch hinten die Steuerfedern, davon sind, die sehen sehr unterschiedlich aus, weil der Stoß in der Mitte natürlich anders geformt ist als außen. Und auch da diese Federn tendenziell alle in einen Punkt, in Richtung eines Punktes gehen, nämlich hin zur Mitte. Der Schwanz verjüngt sich ja ein bisschen am Körperende und der Vogel kann den Schwanz ja auch sehr breit auffächern für Flugmanöver, für Stopps. Und diese Steuerfedern hinten, die, wie es der Name schon sagt, helfen dem Vogel zu manövrieren. Und diese unterschiedlichen Funktionen zeigen sich natürlich auch im Aufbau und in der Gestalt der Federn. Und ich habe mal bei einer meiner Reisen in Kanada, habe ich mal längere Zeit, das wären 3, 4 Wochen oder so, bei einer Frau gelebt, die bei den Ojibwes aufgewachsen ist. Ich glaube, ihre Mutter war Ojibwe. Das ist quasi nördlich von Toronto in Ontario. Und wir haben viele Gespräche geführt und wir haben auf jeden Fall die Vogelbegeisterung geteilt, denn sie hatte Papageien zu Hause, auch Großpapageien, auch einen Ara, der sie perfekt imitieren konnte. Es war herrlich, wenn ihr Mann draußen war und Stacy, so hieß der Ara drin, hat er ihn dann beobachtet durchs Fenster, hat gesehen, ah, Dan ist draußen am Arbeiten und dann rief er, Dan! Und es war exakt perfekte Imitation der Stimme von Mandy, hieß sie, glaube ich. Und Dan kam dann reingeflitzt und sagte, ja, was willst du? Und dann hörst du, dann hat sich Stacy, der Ara, gezeigt und gesagt, Dan! Und der, oh, schon wieder drauf reingefallen. Und dann sollen wir uns irgendwann mal über so mythologische Bedeutung in ihrer Kultur über Federn unterhalten. Und sie hat mir einen interessanten Gedanken gesagt. Sie hat gesagt, in ihren Zeremonien zum Beispiel haben sie Federn vom Vogel. Die wussten sehr genau, welche Feder wo am Vogel hingehört, weil sie die Federn für unterschiedliche Zwecke benutzt haben. Zum Beispiel bei verschiedenen Tänzen haben sie verschiedenes Großgefieder benutzt. Die Handschwingen, wenn es um Geschwindigkeit ging, wenn es um schnelle Tänze ging. Die Armschwingen, wenn es um Tänze ging, wo sie lange durchhalten müssen, wo es ein großes Durchhaltevermögen ging, also lange Tänze oder wo die ganze Nacht durchgetanzt wurde, um sie durch die Zeremonie zu tragen. Und die Steuerfedern hinten für die Zeremonie gelenkt haben, die sie durch diese Zeremonie gelotst haben. Aber wie gesagt, es war es hat sie mir erzählt und es kann sein, dass es nicht für die ganzen Ojibways zutrifft. Ich habe auch von anderen Völkern eine ähnliche Herangehensweise erlebt, aber wo völlig verschiedene Federn benutzt werden. Also bitte nicht pauschalisieren oder verallgemeinern an der Stelle. Aber schön fand ich einfach den Zugang zu der Feder, also die Energie, die quasi in der Feder drin steckt. Und da steckt wirklich Energie drin, weil eine Feder wird aus Blut gebildet. Diese Energie selber zu nutzen für seinen Alltag oder für besondere Momente in seinem Leben. Und das liegt in der Natur der Dinge. Also wenn wir hier die Kinder im Camp beobachten oder als wir jetzt unterwegs waren mit den Scouts und auch bei Erwachsenen, Federn verleiten ja fast dazu, sie aufzuheben, sie anzuschauen, sie zu sammeln. Und bitte lasst euch nicht abschrecken von irgendwelchen Vogelgrippe, Mythen. Federn kann man ohne Probleme aufheben und mitnehmen, vor allem wenn es sich um Mauserfedern handeln. Die muss ich natürlich in der Lage sein zu erkennen. Da gucken wir beim nächsten Podcast nochmal genauer drauf. Vögel, die am Vogel noch dran waren oder die gerupft wurden und ganz frisch da liegen, da kann natürlich immer eine Milbe mit drin sein oder irgendwas. Da ist da ein bisschen mehr Vorsicht geboten. Und wer da auf ganz Nummer sicher gehen will, nimmt die Federn, packt die in eine Tüte, die oben verschließbar ist und friert die für 3 oder 4 Tage ein. Danach könnt ihr die rausholen und ohne Bedenken damit spielen und die in die Hand nehmen. Und somit ist meine Einladung an euch: Haltet eure Augen und Ohren trotzdem wach und aufmerksam auf die aktive Welt der Vögel da draußen und beobachtet weiter, was sich verändert. Da ist ja trotzdem eine Menge los, auch wenn es eine ganz andere Aktivität im Frühling ist. Aber lenkt doch mal eure Aufmerksamkeit jetzt vermehrt auf die Federn, weil das ist eine besondere Zeit im Jahr, wo wir wirklich viele Federn draußen auch so finden können. Unabhängig, ob es eine Rupfung, ein Riss oder eine Mauserfeder ist oder ein Totfund. Und ich lade euch ein, sammelt doch mal Federn bis zum nächsten Podcast und dann schauen wir uns mal, sodass jeder von euch ein paar Beispiele von Großgefieder zu Hause parat hat, sodass ihr beim nächsten Podcast dann euch eure Federn nehmen könnt, die vor euch hinlegen könnt und dann gehen wir mal diese drei Federarten durch, Handschwinge, Armschwinge und Steuerfedern und vielleicht kommen wir noch zu ein paar besonderen Federn am Vogel und können über die dann besser sprechen, wenn ihr live Beispiele vor euch habt und ich würde euch gerne ein paar Werkzeuge an die Hand geben, wie ihr die gut bestimmen könnt. Also die erste Aufgabe, um da gut weitermachen zu können, ist es, geh raus und finde Federn. So viele wie du kannst, egal eigentlich von welchem Vogel. Und um einfach auf Nummer sicher zu gehen, friere sie doch ein paar Tage ein. Und in 1, 2 Wochen beim nächsten Podcast machen wir weiter und tauchen ein in die faszinierende Welt der Federn. Oh Mensch, wenn man jetzt so eine Tür aufmacht von so Federn, dann fallen einem tausende Geschichten ein. Also einem weiß ich nicht, aber mir in dem Augenblick auf jeden Fall. Und eine letzte ist das Geräusch der Federn. Es gibt so unterschiedliche Geräusche, die die Federn machen. Und wo habe ich meine Geräuschfeder? Die habe ich gerade nicht zur Hand. Aber ich mache mal das eine Geräusch, wenn der Schwan fliegt, auch wenn es in der Nacht ist. Braucht er kein Geräusch mit seiner Stimme machen, weil er ist von weitem schon zu hören durch das Quietschen seiner Federn. Also, gehabt euch wohl und immer leicht und locker bleiben, wie die Federn es uns lernen. Bis zum nächsten Mal.